Lesung von RBB Kultur.
Nach dem Tod ihrer Tochter lebte Straßenkerani noch ein Jahr, vielleicht auch zwei. Wenn du wie wir ohne ein Dach über dem Kopf lebst, mit nichts als dem Wetter zum Maß für das Vergehen der Zeit, und wenn das Wetter jedes Jahr mehr oder weniger gleich ist, vielleicht ein bisschen zu kalt oder zu warm, ist es schwer, das genauer zu sagen. Wir wissen ja nicht einmal, wann wir geboren wurden. Die Polizei schickte einen Lieferwagen, um Straßenkeranis Leiche abzuholen. Wir hörten, man hätte sie wie ihre Tochter im Leichenhaus aufgeschnitten und in einem Krematorium am Fluss eingeäschert. So viel hat man immerhin für sie getan. Zugesehen, wie das Holz knisterte und knackte, während die Flammen die arme Frau sauber leckten. Wir sagten uns, jetzt habe sie endlich Frieden gefunden. Wir sehen, es fällt euch schwer, euch das anzuhören. Es ist nicht die Art von Geschichte, die Eltern ihren Kindern zum Einschlafen erzählen. Doch es ist gut, dass ihr sie hört. Ihr solltet wissen, wie unsere Welt wirklich ist. Wenn du mit der Lektion fertig bist, natürlich, entschuldige nochmals. Nach ihrem Tod hörten wir einige Monate nicht mehr viel von Straßenkerani. Und dann hörten wir ständig von ihr. An der Kreuzung, an der sie am häufigsten gestanden hatte, befand sich ein altes Grabmal mit einer Kuppel, schuppig von Regen, Abgasen und Taubenkot. Ringsum wucherte ein dorniges Gestrüpp, dessen Namen niemand kannte. Die Leute sagen, als Straßenkerani noch lebte, habe sie zwischen ihren Verwünschungen auf der Schnellstraße die Gruft aufgesucht, um sich dort auszuruhen, wenn ihre wackligen Beine sie nicht länger trugen. Nach ihrem Tod blieben die Liebespaare aus anderen Teilen der Stadt, die früher ganze Nachmittage in der Gruft verbracht hatten, nicht mehr so lange. Da war irgendetwas Düsteres in der Luft, sagten die Männer. Sie hörten Stimmen. Gerüche erinnerten sie an Zeiten, in denen sie gesündigt hatten. Aus Wut zerbrochene Parfümflaschen, Asant in umgestoßenen Schüsseln mit Masurdal, die warme Milch mit Kurkuma, die ihre Frauen ihnen in Nächten gaben, in denen sie eine Erkältung oder ein Fieber nahen spürten. Und hier waren sie mit Frauen, die nicht ihre Frauen waren. Die Luft war von einer seltsamen Energie erfüllt, wie kurz bevor eine geballte Faust die Wange trifft. Ihr Verdacht bestätigte sich eines Novemberabends, als das Dunkel so rasch anbrach wie in jedem Winter. An diesem Tag war der Himmel schwarz, außer im Westen, wo er noch in einem goldenen Orange glühte und die Erinnerung an die letzten Sonnenstrahlen nachklang. Im Innern der Häuser saßen Väter kreuzbeinig vor dem Fernseher und nippten an Gläser mit Whisky oder Tee. Und Mütter bereiteten genügend Okra für die Abendmahlzeit und das Mittagessen am nächsten Tag. An einer Straßenkreuzung bremste eine Gruppe von jungen Männern, als sie an einer jungen Frau vorbeikam. Sie fragten, ob sie sie mitnehmen sollten, und fuhren, auch als sie ablehnte, nicht weiter. Die junge Frau presste ihre Handtasche an die Brust, rief vom Handy aus eine Freundin an und sagte, »Nichts, Jar, nur ein paar junge Männer, die Backback machen. Deshalb habe ich dich angerufen.« Vielleicht blieb die Freundin am Telefon. Vielleicht sagte sie, »Ich rufe die Polizei« und legte auf, um die kostenlose Hotline für Frauen in Not zu wählen, die die Polizei in den Zeitungen veröffentlicht hatte, aber niemand ging ran. Die Dupatta des Mädchens schleifte über den Boden. Sie hob sie nicht an, denn was, wenn diese kleine Bewegung ihres Handgelenks, dieses Stück nackter Haut, die Männer dazu brachte, über sie herzufallen? Vielleicht roch sie das Aftershave des Mannes, der ihr am nächsten stand, sah sein Haar, sorgsam mit dickem Gel geglättet, damit ihm der Wind den Style nicht verdarb. Vielleicht dachte sie an die Prüfungen, die sie noch nicht bestanden, den Jungen, den sie noch nicht geheiratet hatte, die Wohnung, die noch nicht auf ihren Namen eingetragen war, und an die Kinder, die sie nie bekommen würde. Vielleicht erinnerte sie sich an Straßenkirani und fragte sich, ob auch ihre Mutter in sengender Sonne und Winterregen an einer Kreuzung stehen würde. Wer würde sich um ihren jüngeren Bruder und ihre Schwester kümmern? Wer ihren Vater daran erinnern, rechtzeitig seine Blutdrucksenker zu nehmen? Da hörte sie einen Schlag von donnernder Wucht, konzentriert in 5 Fingern. Der gegelte Mann schrie auf, seine Wange färbte sich rot. Die Scheibenwischer flogen über das Glas. Auf dem Dach entstand eine Delle in Form einer Riesenhand. Der Fahrer trat aufs Gas. Doch der Wagen kam nicht voran. Seine Reifen drehten durch, als stecke er im Schlamm fest. Immer wieder bekamen die Männer Schläge und Tritte. Unsichtbare Finger würgten sie. Aus ihren Mündern spritzte Blut. Wasser und Rotz rannen ihnen übers Gesicht. »Es tut uns leid«, riefen sie der jungen Frau zu. »Macht, dass es aufhört. Bitte, es tut uns leid.« Die Räder bewegten sich vorwärts. Die Frau sah, noch immer zitternd, die Rücklichter verschwinden. Dann rannte sie nach Hause. Später, als sie die Ungeheuerlichkeit dessen begriff, was ihr widerfahren war, erzählte sie ihren Freundinnen, wie Straßenkirani sie gerettet hatte. Ihre Freundinnen erzählten es weiter. Einige unterhielten sich vor einem Geschäft. Der Besitzer berichtete einem Chaiwala davon. Und der wiederum erzählte es jemandem, den wir kennen. Straßenkirani müsste wie eine Göttin verehrt werden, wie Durga Mata. Doch fast alle fürchten sich vor ihr. In manchen Nächten kann man sie weinen hören, und an manchen Nachmittagen, wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel auf die Gruft fällt, sieht man die Spuren, die ihre Tränen hinterlassen haben. Nur sehr wenige Menschen suchen das Grabmal auf, meist junge Männer, die im Hof Selfies machen, um ihre Freunde zu beeindrucken. Doch hin und wieder wird ein Mädchen irgendwo in der Stadt, vielleicht auf der anderen Seite des Flusses, vielleicht in einem Bastille in der Nähe, jene Angst spüren, die jede Frau in diesem Land kennt, wenn sie allein eine einsame Straße entlang geht. Vielleicht, weil hinter ihr ein Motorrad aufheult, weil sich eine behaarte Hand aus dem Fenster eines Jeeps streckt, um sie hineinzuzerren, oder weil ihr der Gestank eines schwitzenden Mannes in die Nase steigt. Dann wird sie sich an Straßenkirani erinnern. Und Ranis Geist wird kommen und sie beschützen. Dem Mann hingegen wird eine Lektion erteilt. Straßenkirani ist keine Legende. Sie lebt.
Du meinst, ihr Geist lebt?
Sie lebt, weil sie noch immer nach den Mördern ihrer Tochter sucht. Und wenn sie könnte, würde sie jeder Frau und jedem Mädchen in der Stadt sagen: Hab keine Angst. Denk an mich und ich werde bei dir sein. Wir hoffen, dass ihr nie nach ihr rufen müsst. Gott behüte. Falls aber doch, versprechen wir, sie wird euch helfen. Diese Geschichte ist ein Talisman. Drückt sie fest an eure Herzen.
War das nicht eine gute Geschichte? Sie hat euch doch gefallen, oder? Obwohl sie gelegentlich ein bisschen brutal war. Jetzt sind unsere Kehlen vom vielen Sprechen ausgetrocknet. Wie wäre es, wenn ihr uns ein Glas Chai ausgebt? Vielleicht mit Malai? Und ein Teller Samosas? Die vom Boot Bazaar sind sogar in der Stadt berühmt. Wir teilen. Das macht uns doch nichts aus. Was, Jan?
Noch vor 3 Wochen war ich nur ein Schulkind. Jetzt bin ich Detektiv und obendrein Teebursche. Ich habe jede Menge zu tun. Trotzdem behauptet Faiz, er täte viel mehr als ich. Das liegt daran, dass ich nur sonntags bei Dutram arbeite. So wie heute. Trotzdem ist es harte Arbeit. Ich brauche Ewigkeiten, um einen von Dutrams Töpfen zu spülen. Am Boden klebt eine Schicht von verbranntem Tee, Gewürzen und Zucker. Ich muss schrubben. Schrubben, bis sich die Fingerkuppen im eiskalten Wasser blau färben und mir die Beine wehtun, weil ich zum Geschirrspülen in die Hocke gehen muss. Faiz sagt, dass sich die Muskeln dran gewöhnen. Heute ist erst mein 2. Sonntag am Teestand. Außerdem hat er gesagt,
Ich soll nicht wegen dem bisschen Schmerzen jammern, weil ich nämlich ein Dieb bin und Diebe haben Strafe verdient. Ich kann ihm nicht sagen, dass er den Mund halten soll, weil er Dutaram überredet hat, mich einzustellen. Er hat bei seinem Abu geschworen, weder Paris noch irgendwem sonst von der Plünderung der Parachute-Flasche oder meinem neuen Job zu erzählen. Sein Abu ist schon lange tot, aber Faiz hat immer noch Angst vor ihm. Daher weiß ich, dass mein Geheimnis sicher ist. Ich schrubbe einen Topf zu Ende. Aber Dutaram bedeutet mir, dass ich noch nicht aufstehen soll und reicht mir ein schmutziges Teesieb und Gläser. Sein Stand ist nicht mehr als ein Tisch auf Rädern in einer Gasse des Bootbazars. Aber sein Tee duftet so stark, dass er nicht nur dem Schneider in die Nase steigt, der die Blusen für die Frau des Schuldirektors näht, sondern auch den Ladenbesitzern, die um den Preis von Boxhorn-Kleeblättern feilschen, oder den Metzgern am anderen Ende des Marktes, die immer Blutspritze auf den Lidern und Rosettierfleisch unter den Nägeln haben. Wenn Paris mich jetzt sehen könnte, würde sie sagen, aus genau dem Grund wird Indien nie Weltklasse sein wie Amerika oder England. In diesen Ländern ist Kinderarbeit verboten. Hier auch. Aber hier verstoßen alle gegen die Gesetze. Manchmal droht Paris damit, die Männer, die Faiz beschäftigen, bei der Polizei anzuzeigen. Bloß wird sie es nicht tun, denn Faiz wäre mega wütend. Ich jedenfalls bin froh über diesen Job. Die 200 Rupien, die ich nicht ausgegeben hatte, als Paris und ich mit der Purple Line gefahren sind, habe ich wieder in die Parachute-Flasche gesteckt. Es war ein toller Tag. Wir hatten ein richtiges Abenteuer. Aber wenn ich nicht bald 200 Rupien verdiene, kommt Ma noch dahinter, dass ich ihren Notgroschen geklaut habe. Ich hatte mir ausgerechnet, dass ich nach 5 Sonntagen das Geld zusammen habe. Aber am letzten Sonntag, meinem ersten Arbeitstag überhaupt, hat Dutaram mir bloß 20 Rupien bezahlt statt 40, wie versprochen. Er sagte, ich hätte zu viele Gläser zerbrochen. Ich glaube, er ist einfach ein Geizkragen. Trotzdem, die Arbeit am Teestand ist eine hervorragende Tarnung für einen Detektiv. Meine Ohren schnappen Gerüchte auf und sammeln Hinweise. Wenn die Leute ihren Tee bestellt haben, lungern sie rum und beschweren sich über alles, was auf der Welt schiefläuft. Manchmal murren sie über Bahadurs Ma, weil sie der Polizei auf die Nerven geht, worauf die unser Haftar um 10 Rupien pro Haus erhöht hat, und ein anderes Mal über Omvirs Papa, weil er die ganze Zeit jammert. Alle regen sich mehr über das Schmiergeld als über das Verschwinden der beiden Jungs auf. Ma sagt, 10 Rupien extra sind ein guter Preis für den Seelenfrieden. Trotzdem glaube ich nicht, dass ihre Seele Frieden hat. Das Teigholz und das Roti-Brett hat sie wieder aus dem Bündel an der Tür genommen. Aber unsere übrigen Wertsachen sind nach wie vor gepackt.
»Herr im Himmel, wie lange brauchst du denn noch?«
fragt Dutaram und versucht, mir auf den Kopf zu schlagen. Aber ich ducke mich weg und seine Hand trifft nur stickige Luft. Ich kann nicht so gut spülen wie Runu Didi, aber Dutarams Kunden machen Schlieren auf dem Glas auch nicht so viel aus wie Ma. Als ich mit dem Spülen fertig bin, serviere ich Tee und Nankatais. Mir ist so kalt, dass ich selbst ein Glas Chai gut gebrauchen könnte. Aber Dutaram bietet mir nichts an. Heißer Tee spritzt mir auf die Handgelenke, während ich hin und her renne. Ein brauner Hund mit schwarzer Nase versucht, mir ein Bein zu stellen und grinst, als hätte er was Komisches getan. Dann versteckt er sich unter einem Samosa-Karren in der Nähe. Irgendwer fragt, ob ich Runu Didis Bruder bin. Ich sehe keine Gesichter mehr. Bloß noch staubbedeckte, farbverschmierte oder zementverkrustete Hände, in die ich meine Teegläser drücke. Ich muss aufblicken, um zu sehen, wer da spricht. Es ist der picklige Junge, der Runu Didi nachstellt.
»Deine Schwester, die Starathletin«, sagt er.
Er macht sich nicht über sie lustig. Sein Tonfall ist so ehrfürchtig wie der von Ma, wenn sie mit den Göttern spricht.
»Ich weiß nicht, was du meinst«,
sage ich mit fester Stimme. Selbst gegenüber Ma würde ich jetzt so tun, als wäre ich jemand anders. Inzwischen herrscht nachmittäglicher Hochbetrieb. Meistens sind es die Bettler, die Dutarams Tee erheblich günstiger finden als das Roti Sobji, das sich reiche Leute zum Mittagessen kaufen. Ich frage sie nach Gangs, die Kinder entführen und ihnen beibringen, Handys und Brieftaschen zu stehlen.
Kinder in deinem Alter sehen zu viele Bollywood-Filme, sagt ein Bettler. Die Haare stehen ihm wie die Zacken eines Sterns vom Kopf ab. Die braunen Zähne sind so schief und krumm wie Büffelbarbers Hörner. Geh und bring mir noch einen Chai, statt meine Zeit zu vergeuden. Ich schufte und schufte. Ich werde müde. Ich schmolle. Aber niemand achtet drauf. Eigentlich sollte ich jetzt Räuber und Gendarm, Cricket oder Himmel und Hölle spielen. Ich wünschte, ich hätte Mars Geld nicht gestohlen. Ich will so tun, als wäre nichts geschehen. Aber jedes Mal, wenn ich an die Flasche denke, bricht mir der Schweiß aus. Unter den Achseln und auf der Stirn. Und trübt mir den Blick. Am Abend kommt Faiz mit einem verbundenen Daumen und einem alten Lappen als Atemschutz vor dem Gesicht am Stand vorbei. Ich habe Ingwer gehackt, aber das Messer war zu scharf, erklärt er. Als hätte er keine Lust, irgendwas zu erklären. Und setzt sich zu mir, während ich Gläser spüle. »Müssen Kellner denn auch schnippeln?«, frage ich. »Der Koch ist krank. Da mussten alle in der Küche aushelfen.« Heute hat Faiz in einem Dorba an der Schnellstraße gearbeitet, wo die Lastwagenfahrer mittags zum Essen anhalten. Ständig sammelt er an seinen Arbeitsplätzen Wunden und Narben, wie Trinkgeld. Ich habe heute kein Trinkgeld bekommen. An einem Teestand gibt es keine Trinkgelder. »Ich überlege, ob ich den Hund da für unsere Detektei rekrutieren soll«, sage ich zu Faiz und zeige auf den Köter unter dem Samosa-Karren. »Ein Hund könnte uns helfen, Bahadurs und Omvirs verlorene Spuren zu finden.« Faiz zieht den Atemschutz runter, sodass er ihm wie ein Schal um den Hals hängt. »Hunde sind blöd«, sagt er. »Sie laufen den Hundefängern direkt in die Arme, als hätten die leckeres Kebab für sie.« »Hunde brauchen nur ihre Nüstern zu blähen und schon können sie die Schweißfüße eines Mannes oder das Kokosöl in seinem Haar von Millionen anderen Gerüchen auf der Welt unterscheiden«, entgegne ich. »Deine Nase kann das nicht.« »Sind wir hier auf dem Spielplatz oder bei der Arbeit?«, mischt sich jetzt Dutaram ein. »Das ist unfair. Meine Hände spülen die Gläser, obwohl ich mich unterhalte.« »Bring das hier zu den Leuten dort drüben«, sagt er. Zeigt auf einen Drahtkorb mit Teegläsern und anschließend auf eine Gruppe von Männern, die um einen leeren Handkarren stehen. »Ich mach das schon«, sagt Faiz. »Gut«, sagt Dutaram. Faiz verteilt den Chai an die Männer. Sie lassen sich über eine hübsche Frau aus, die jeden Morgen in einer Parfümwolke an den Teestand kommt, sobald er aufmacht. Sie benutzen Worte, die laut Ma nicht für Kinderohren bestimmt sind.
»Stellst du jetzt Kinder ein, um Kosten zu sparen, Dutaram?«, fragt ein Muskelprotz mit einer Brust, die breiter ist als unser Hauseingang.
Wahrscheinlich ist er ein Ringer, der nur Eier und G isst, jeden Morgen in ein Akkara geht und womöglich auch der Typ Mann ist, der wegen Kinderarbeit die Polizei ruft. Der Ringer sieht mich an, während er das Glas entgegennimmt, das Dutaram ihm widerwillig zuschiebt. Der Ärmel seines Pullovers rutscht hoch. An seinem haarigen Handgelenk funkelt eine goldene Uhr. Ich weiß nicht, ob es echtes Gold ist oder nur eine Fälschung. Auf der Innenseite des Handgelenks, wo er weniger Haare hat und die Haut so hell ist, dass sie fast weiß wirkt, sieht man rote Linien, die an den Rändern gelb wie Eiter sind. Wahrscheinlich hat ihn eine Mücke im Schlaf gestochen und er hat sich gekratzt.
»Alles in Ordnung?«, fragt er mich. »Dieser Mann macht dir doch keinen Ärger, oder?«
»Er ist mein Chef«, sage ich. »Ein guter Chef.«
»Du solltest lieber lernen oder spielen.«
»Tu ich ja auch.«
»Gehst du in die Schule?«
»Na klar.«
»Und machst du jeden Tag deine Hausaufgaben? Oder hängst du bis zum Einbruch der Dunkelheit irgendwo zum Cricketspielen herum?«
»Dieser Mann ist nicht mein Schuldirektor. Wieso stellt er mir solche Fragen?« Ich schüttele den Kopf. »Vielleicht heißt das ja. Vielleicht heißt es nein. Soll er raten.«
»Magst du Schokolade?«,
sagt der Mann und steckt die Hand mit der goldenen Uhr in die Hosentasche.
»Nein, Saab«, sage ich. »Wir sollen keine Süßigkeiten von Fremden annehmen. Das hat uns Guru am Hauptbahnhof beigebracht.« »Wie du willst«, sagt der Mann. »Jay, du arbeitest in meinem Teeladen«, sagt Dutaram.
als der Ringer zu der Gruppe von Männern geht, die über die parfümierte Dame sprechen.
Heißt das, dass es jetzt dein Stand ist?
Wie meinst du das, Malik?
Genau so. Dieser Kerl arbeitet für die Besitzerin einer Hi-Fi-Wohnung und bildet sich ein, dass ihn das selbst auch zum Hi-Fi macht.
Was arbeitet er denn da? Frage ich. Ich kenne in unserem Bastille keinen einzigen Mann, der für Hi-Fi-Leute sauber macht oder kocht.
Keine Ahnung, sagt Dutram.
Welches Gebäude? Fragt Faiz und stellt den leeren Drahtkorb auf Dutrams Tisch.
Golden Gate. Die Leute sagen, die Wohnungen dort sind so groß, dass sie ein ganzes Stockwerk einnehmen.
Ich mache große Augen und gucke Faiz an. Ma erzählt nie solche erstaunlichen Fakten über das Leben der Hi-Fis. Sie meckert immer nur über ihre böse Hi-Fi-Madam. Eine knappe Stunde später drückt mir Dutram 20 Rupien in die Hand und sagt, ich soll verschwinden. Faiz lässt mich nicht protestieren und zerrt mich weg. Hör auf, beim Spülen seine Gläser kaputt zu machen, dann bezahlt er dich auch angemessen. Ich habe nur ein Glas zerbrochen. Das kann keine 20 Rupien kosten. Aber ich habe auch einen Nankatei von einem Teller stibitzt. Jetzt passe ich auf, dass Dutaram mich nicht im Auge hat, und werfe dem Hund ein paar Krümel unter den Karren. Hier, mein Kleiner, sage ich zu ihm. Er hat wässrige Augen, die aussehen, als wären sie mit Kajal geschminkt, und einen gebogenen Schwanz wie ein C. In seinem Fell gibt es kahle Stellen, und seine Rippen lugen hervor. Aber er lächelt mir zu und hat das Futter in Sekundenschnelle verdrückt. Ich hinterlasse eine Krümelspur auf dem Boden. Der Hund folgt mir und leckt sie mit der Zunge auf.
»Und wenn er ein böser Djinn ist?« fragt Faiz.
»Dieser Hund kann nichts Böses sein. Er ist viel zu nett.« »Ich nehme ihn mit zu Omvirs Haus«, sage ich. »Kannst du Paris abholen und wir treffen uns dort?«
»Ich bin nicht dein Assistent, also sag mir nicht, was ich zu tun habe.«
»Bitte, ja, bitte.« Ich flehe ihn an, mit gefalteten Händen, wie zum Gebet.
»Na gut«, sagt Faiz.
Aber zufrieden scheint er nicht zu sein. Dann rennt er los. Ich beschließe, den Hund Samosa zu nennen, weil er unter einem Samosa-Karren lebt und auch ganz toll nach Samosa riecht. Samosa und ich führen ein langes Gespräch. Ich bringe ihn auf den neuesten Stand unserer Detektivarbeit. Wir sind nicht weit gekommen, weil wir in die Schule gehen und Hausaufgaben machen müssen und unsere Eltern nicht wollen, dass wir noch draußen sind, wenn es dunkel wird. Zweimal sind wir Quater in die Theka gefolgt, aber er hat nichts Verdächtiges getan, bloß Daru getrunken. Anders als die meisten anderen Säufer dort, wurde er mit jedem Schluck ein bisschen leiser. »Deshalb brauche ich deine Hilfe«, erzähle ich Samosa. »Deine Nase kann uns zu Omvir und Bahadur führen.« Ich frage mich, ob ihr Geruch noch in unserem Bastille ist oder neue Gerüche ihn vertrieben haben. Samosa wedelt mit dem Schwanz. Er wird ein viel besserer Assistent sein als Paris. Samosa und ich werden ein eigenes Geheimzeichen haben, sobald mir eins einfällt. Omvirs Ma sitzt mit dem Boxerbaby auf dem Schoß vor der Haustür und singt ihm was vor. Mit der rechten Hand streichelt sie sein Bäuchlein. Ich frage, ob sie mir irgendwas geben kann, das Omvir gehört, doch sie macht Sch, Sch, Sch. Lass diesen schmutzigen Köter bloß nicht in die Nähe meines Kleinen. Ich glaube, sie ist immer so sauer, weil sie ein so quengeliges Baby hat. Samosa ist nicht schmutzig. Omvirs Bruder, der nicht so gute Tänzer, ist nicht zu Hause. Wahrscheinlich hilft er seinem Bügelwala-Papa, so wie früher Omvir. Eine Nachbarnani, die mit ausgestreckten Beinen auf einem Charpai sitzt, ruft mich zu sich. »Du machst dir Sorgen um deinen Freund«, sagt sie. Ihre Stimme ist rau, vielleicht weil sie schon so alt ist. »Beim Appell beten wir jeden Morgen für Omvir und Bahadur«, sage ich. Samosa schnüffelt an den Beinen des Charpai. Eine Henne ergreift gackernd die Flucht.
»Vielleicht hast du es schon gehört«, sagt die Nani. »Omvirs Vater hat seine Arbeit aufgegeben. Er läuft mit Omvirs Foto von Gasse zu Gasse und schleppt dabei seinen anderen Sohn mit. Er bringt kein Geld mehr nach Hause
Was sollen sie essen?
Wie sollen sie bloß essen?
Die Nani deutet mit dem Kinn auf Omwirs Ma. Sie redet davon, selber arbeiten zu gehen. Aber wer soll sich dann um das Baby kümmern? Hofft sie etwa, ich würde es tun, in meinem Alter?
Mit jeder Frage wird die Stimme der Nani lauter. Omwirs Ma unterhält sich in Babysprache mit ihrem kleinen Boxer, der jetzt dabei ist, sie an den Haaren zu ziehen. Die Nani lässt sich weiter über Omwirs Papa aus.
Ständig hat er sich Geld geliehen. Jeden Morgen stehen jetzt irgendwelche Schläger vor ihrer Tür, die es zurückhaben wollen. Und trotzdem geht er nicht arbeiten.
Es ist eine traurige Geschichte, aber ich höre nur halb hin und frage mich, wieso Faiz und Paris so lange brauchen.
Der Bügelwalla hat immer geglaubt, dass ihm was Schreckliches passieren würde, fährt sie fort. Er dachte, er würde seinen Job verlieren, seine Frau und seine Kinder würden verhungern. Und jetzt ist alles wahr geworden.
Wo ist der Hund? Höre ich Paris fragen.
Guck mal, sage ich und zeige auf Samosas schwarze Nase, die unter dem Charpai hervorlugt. Faiz hat Paris mitgebracht, so wie ich ihn gebeten hatte, aber sie hält ein Buch in der Hand, was sogar für eine Angeberin wie sie zu dick aufgetragen ist. Sie will allen zeigen, dass sie die einzige in unserem Bastille ist, die eine grüne Karte für das Lesezentrum hat. Die Didis im Zentrum geben sie nur Leuten, die mehr als 100 Bücher gelesen haben. Faiz und ich haben 0 Karten, weil wir 0 Bücher gelesen haben.
Wir teilen unser Essen ja gern mit ihr, fährt die Nani fort. Aber wie lange können wir das noch?
Du wirst erst Ruhe geben, wenn du mich in den Wahnsinn getrieben hast, schreit Omwirs Ma sie von ihrem Platz vor der Haustür an.
Das Boxerbaby bearbeitet ihr Gesicht mit den Fäusten.
Glaubst du etwa, ich weiß nicht, was du sagst? Hör auf, überall rumzulaufen und zu erzählen, du würdest verhungern, weil du uns gestern Abend 2 Rotis abgegeben hast.
Undank ist der Weltlohn, sagt die Nani, und die Falten an ihrem Kind zittern.
Was haben die beiden Rotis gekostet? 2 Rupien? Fragt Omwirs Ma.